Wenn es gerade richtig schwierig ist und scheiße läuft, dann hat man zwei Optionen. Entweder man gibt auf oder man setzt noch einen oben drauf. Das habe ich gelernt von Andreas Eichmeier, den ich heute hier im Interview habe. Ganz ungewohnt. Hallo Andi.
Hi Lena.
Und das hat seinen sehr, sehr guten Grund. Der liebe Andi hat ja in den letzten Wochen nicht nur mich, sondern auch Moritz, Raffi und Matti ins Healing Humans Team geholt, weil wir im September etwas geplant haben. Ich kann mich hier gar nicht genug festhalten. Und das hört sich jetzt so ein bisschen an, so, oh mein Gott, im September ist was geplant. Nein, wir meinen das richtig ernst, das wird richtig groß und das wird in der Branche wirklich was verändern. Und weil mit Sicherheit sehr viele neue dazukommen wollen, ist die völlig verständliche Frage, wer ist eigentlich Andi? Und du hast ja aus uns ganz schön was rausgekitzelt, was unsere Geschichte ist, warum wir so sind, wie wir sind. Und da ist es ja eigentlich nur legitim, dass wir auch dich und vor allem die Zuschauer auch dich besser kennenlernen können. Ja. Deswegen danke, dass du hier heute im Interview bist.
Ja, für mich ist das eigentlich was Besonderes, weil man weiß ja nie, wie man nach außen wirkt, ne? Und für mich ist die Welt so selbstverständlich, wie sie nur sein kann, mit all meinen Ideen und wie ich fühle und wer ich bin. Und ich weiß, ich habe das Herz am rechten Fleck, aber ich glaube, dass ganz viele in der Branche genau das Gegenteil von mir halten, weil ich, jung bin und ungestüm und meine Klappe aufmache und weil ich die Dinge halt so sage, wie ich sie denke. Ja, und deswegen ist es, das ist was Besonderes für mich, auch wenn es quasi mein Podcast ist, hier heute als Gast zu sitzen. Also danke, gute Idee.
Deswegen, was man sich ja fragt, ne, und ich kenne dich ja jetzt auch kannte dein Gesicht jetzt so ein Vierteljahre, kenne dich jetzt erst auch so wenige Monate und deswegen kann ich mich noch gut erinnern, was ich so gedacht habe. Und wenn man dich eben so sieht, du sagst, ne, du bist 32, du hast hier schon Großartiges aufgebaut, fragt man sich ja schon erstmal, war der schon immer so? Warum macht er das? Magst du uns da mal so in dein Leben mit reinholen? Also warst du schon immer so?
Nee, ich glaube nicht. Ich wurde sehr beschenkt vom Leben, aber ich missbrauche das nicht und versuche es so gut für die Sache einzusetzen, wie nur irgend möglich. Und damit meine ich, bin nicht zwingend auf den Kopf gefallen. Ich habe meine Art zu reden, ich habe eine gewisse Präsenz, das ist mir alles bewusst. Und ich habe schon oft darüber gesprochen, ich habe ein Team aufgebaut, das ähnlich tickt und ähnliche Qualitäten mitbringt. Wenn wir unseren Fokus auf Dinge setzen würden, mit denen man den Menschen schadet, aber es sich sehr viel leichter Geld verdient, dann würden wir alle mit einem goldenen Helikopter zur Arbeit kommen. Ja, so, genau. So, das heißt, die Frage ist also, warum setze ich alles, was ich habe und was ich bekommen habe, für die gute Sache ein? Das muss man verstehen. Und dann kann man vielleicht auch nachvollziehen, warum ich manchmal meinen Mund aufmache, wenn es kein anderer tut. Und ich war erst gestern mit, bevor ich da drauf zu sprechen komme, ich war erst gestern mit diversen Experten im Interview und haben alles erreicht in ihrem Leben, auf ihre Art, mit allen Titeln, die man sich vorstellen kann, alle Anerkennung, die man sich vorstellen kann. Und so sehr ich diese Menschen wertschätze und auch zu ihnen aufsehe, es hat sich halt in der Gesundheitsbranche nichts geändert. Ne, es ist alles so, wie es ist. Und klar, statistisch leben wir länger und wir leben besser, aber wenn ich auf die Straßen schaue, sind die deutschen Kinder krank, noch die deutschen Rentner und alles, was dazwischen ist, ist auch krank. Und was ich mir halt denke, Lela, ist, wenn ich die Idee habe, so utopisch das für alle klingt, und das ist für mich erstmal sekundär, weil man muss ja nicht meinen Traum leben, wenn ich die Idee habe, aus dem Fenster zu schauen und ich sehe glückliche Kinder, gesunde Rentner und die Menschen sind weniger gestresst, wissen mit sich selbst besser umzugehen und Deutschland ist gesund, dann muss ich folglich es klingt utopisch, mir ist das schon bewusst. Für mich ist es aber nicht utopisch. Ich muss was anders machen als alle anderen. Es muss anders sein, andere Studien, andere Herangehensweise, andere Worte, die ich vor mir gebe. Ich muss auch anders aussehen. So. Und ich bin ein ganz starker Manifestierer. Das heißt, ich schließe die Augen, sehe diese Welt und stelle mir halt extrem vor, wie ich das alles erreiche und wie wir das gemeinsam schaffen und die Menschen zu mehr Selbstwirksamkeit führen, mit dir, mit den Menschen, die jetzt im Team sind. Und sehe den Weg. Also ich habe ihn vor mir. Und dazu zählt es manchmal, dass ich die Klappe aufmache. Und wenn man jetzt den Hintergrund dazu verstehen will, warum ich so ticke, wie ich ticke, dann hat das halt angefangen mit circa 10 oder 11. Da ist mein Opa nach der 5., 6. erfolgreichen OP letztendlich verstorben. Also die Aussage der Ärzte war damals, OP war erfolgreich und 24 Stunden später war der Patient tot, also mein Opa war tot. Und das war, ich kann mich genau erinnern, das war eine Klinik in München. Das nimmst dann alles wahr als Kind. Ich war bei meiner Mutter an der Hand, wir sind durch die Klinik gelaufen, da war dieser Gummiboden und du stolperst ein paar Mal als Kind, weil du mit diesem Boden nicht zurechtkommst und dann war da dieser Desinfektionsgeruch und dann hast du hier und da mal ein EKG gehört. Und dann waren da auch offene Zimmer, weil die Zimmer mussten ja gelüftet werden. Und also du läufst da durch als Kind und denkst dir, ja, die leben alle, aber es ist doch irgendwie sehr, es gleicht schon sehr dem Tod.
Es ist sehr, sehr halbtot. Ja, ne? Also wer meinen Podcast gehört hat, der weiß ja auch, ich habe was Ähnliches erlebt mit 11, mit meiner Oma. Ja. Und das kann ich mir vorstellen, wie prägend das war. Du hast gesagt, er war dann 24 Stunden später tot. Was genau hat dich daran so, also warum war das so ein erschütterndes Erlebnis für dich, das sich ja bis heute antreibt?
Ja, weil du als Kind versuchst, dir deinen Raum der Sicherheit zu schaffen und du versuchst, die Dinge emotional, also auch rational nachzuvollziehen. Du bist ja, also wir sind nonstop in der Entwicklung, aber besonders im Kindesalter, das prägt schon sehr dein Weltbild. Und dann ist da dieser Ort der vermeintlichen Sicherheit, das Krankenhaus. Hier geht es allen gut und sind alle gesund. Und dann war da dieser Chefarzt, das war ein guter Kerl, bin ich bis heute davon überzeugt. Also mein Bauchgefühl hat mir damals gesagt, das ist ein guter Mensch. Und er hat gesagt, alles ist gut verlaufen, die OP war erfolgreich. So, und dann 24 Stunden später, mein Vater weckt mich auf, bittet mich zu Tisch und sagt, Opa ist jetzt für immer eingeschlafen, ihm geht's besser. Und das hat eine extreme Diskrepanz in mir hervorgerufen. Also ich habe es als Kind nicht, ich verstehe es ja bis heute nicht. Ich verstehe bis heute nicht, wie etwas erfolgreich sein kann, währenddessen das Ergebnis nicht da ist. Ja. Ein Unternehmen ist ja auch nicht erfolgreich, wenn die Umsätze nicht da sind. Also wie kann eine OP erfolgreich sein, wenn der Patient dann tot ist? Egal, ob es Folgeerscheinungen sind oder nicht. Oder der Gesamtzustand des Menschen, das sollte man meiner Meinung nach alles damit einspielen.
Hatten wir erst sehr spannend in einem Ärzteinterview, ne, wie das gemessen wird.
Genau.
Der Lars Kurvin hat das erzählt.
Ne? Exakt.
Wie Erfolg gemessen wird in der Medizin.
Ganz genau. Und erst viele Jahre später verstanden, als ich erkannt habe, was Trauma eigentlich ist, also ich würde sagen, ja, über 15 Jahre später, 16 Jahre später, habe ich kapiert, es hat mich massiv traumatisiert, das war ein Schocktrauma.
Ja.
Und ich habe dann damals auch stark abgebaut, ich war nicht mehr dieses Strahlekind, was man kannte und auch kein Einserschüler mehr und die sportliche Leistung hat nachgelassen, keine Freunde mehr und, und. Und dann hat die liebe Frau Wagentin in der südlichen Auffahrtsallee, meine Grundschullehrerin, die ist viele Jahre später an Krebs verstorben, aber die hat damals zu mir gesagt, ich wollte nicht in die Pause, bist du immer noch traurig wegen deinem Opa? Und ich habe gesagt, ich bin nicht traurig, ich bin wütend. Also ich konnte schon immer gut meine Trauer gegen die Wut eintauschen. Wir brauchen Wut für Veränderungen. Ich bin davon überzeugt, das ist nichts Toxisches. Und dann hat sie mich gefragt, warum. Und ich habe ihr halt erklärt, dass der Arzt dieses gesagt hat, aber jenes Ergebnis dabei rauskam. Und die hat mir dann so den Flügelschlag gegeben. So für mich wie ein Engel. Ja, und er hat gesagt, dass ich nicht auf ihn sauer sein soll, weil er steht ja auch unter der Fuchtel des Systems. Ihm sind die Hände gebunden, sei auch das System sauer. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich kann ja nicht das System kaputt machen, ne, so als Kind. Und dann meinte sie, nee, aber du kannst ein Arzt sein, der die Dinge manchmal anders macht.
Wow.
Ja, genau.
Wow.
Ja.
Ja, weil es ist schon krass, ne? Ich möchte es nochmal aufgreifen, weil man ja, ne, so jetzt hören könnte, ja Mensch, so ein Opa stirbt mal. Meide ist halt so ein Elfjähriger. Aber es ist auch ganz spannend, was du erzählt hast, was ja vielen Menschen passiert, die so ein Schocktrauma erleben. Du hast dich isoliert, ne? Du hast abgebaut in den Dingen, die dir eigentlich Spaß machen, gerade der Sport, die Freunde. Man will nicht mehr in die Pause gehen. Und da ist irgendwie so diese Wut in dir. Und da gibt dir die Lehrerin jetzt quasi so, also so hat sich's für mich angehört, wie so ein Puzzlestück oder beziehungsweise eine Richtung. Hey, du kannst ein Arzt sein, der die Dinge anders macht.
Genau. Ja, und dann Also musst du dir vorstellen, mein Opa hat 3 Tage vorher, der kam zügig ins Krankenhaus, hat er noch meinen Boxsack gehalten.
Ah.
Der war bei ihm aufgehängt, dann hat mich immer vom Fernseher weggelockt und hat gesagt, komm Andi, wir machen noch eine Runde.
War der deswegen auch wichtig für dich? Weil
ja, der hat mir viel beigebracht. Der hat gesagt, wenn du was willst, musst du es machen.
Wow.
Hat er mir mit unter 10 Jahren beigebracht. Der hat auch 1860, also einen Fußballverein trainiert. Ja, das war echt, also bis heute, ganz toller Typ. Und logischerweise, dass, wenn du was machen willst, also wenn du was haben willst, musst du es machen. Ne? Das zieht sich ja bis heute durch mein Leben. Ja, und dann wenige Tage später war er tot. Das war krass. Und ich hatte Angst, dass es den Rest meiner Familie auch so ging oder geht. Also ich habe ja einen Bruder, eine Mama, die ich sehr lieb habe und einen Papa. Und ich habe die gesehen. Ne? Mein Bruder hatte kognitive Disbalancen. Wenn der um die Ecke gegangen ist, ist er als einfach umgefallen als Kind. Der war in der Ergotherapie. Meine Mama hat immer ganz viel gehustet.
Krass.
Also ihr Leben lang raucht. Und später wurde COPD diagnostiziert. Ja, mein Vater war mehrfach, nicht im Krankenhaus, aber er hat sich mehrfach Hilfe gesucht, weil er einfach unfassbar viel für die Familie gearbeitet hat. Und das kriegst du als Kind mit, als 11-Jähriger, und denkst dir, wow, Moment, was ist, wenn die alle in dem Krankenhaus schlafen müssen? Was ist dann? Was ist, wenn der Arzt sagt, die OP war erfolgreich und dann schlafen sie trotzdem ein?
Ja, da. Also es hat dir quasi eigentlich die totale Sicherheit auch in diese, eine Autorität irgendwo genommen. Dieses ja nur, weil einer sagt, das ist erfolgreich, heißt das nicht, dass die Menschen, die ich alle lieb habe, wo du ja mitgekriegt hast als Kind, denen geht's da irgendwie nicht gut.
Ja.
Ey, das kann quasi von heute auf morgen, wie es bei deinem Opa war, vorbei sein.
Genau. Und dann hat die Frau Wagenthin gesagt, du kannst ein Arzt sein. Und das war für mich so, genau. Das war so, wie wenn dir jemand sagt, 1 + 1 = 2. Das für mich so, das hat so Sinn ergeben, ja. Lela, weil ich halt dann wusste, wenn ich in dem Krankenhaus bin, schlafen die nicht ein. Das ist ja logisch. Ich werd Verantwortung übernehmen. Ja. Habe ich nicht gedacht, aber das war so der Konsens. So dieses Gefühl der Ermächtigung in einer Situation, wo du absolut machtlos bist, weil die Person ist weg.
Ich mag dir da eine Frage stellen, du musst sie nicht beantworten, aber es interessiert mich wahnsinnig. Wie fühlt sich das oder hat sich das in deinem Körper angefühlt? Ist da ein anderes Körpergefühl für dich entstanden?
Es war ein Rausch.
Oh.
Es war ein Rausch als Kind, sehr früh da reingekommen. Das ist für die einen oder anderen, wird das so klingen wie, ja, anhand des Traumas so zu sein, wie man ist. Ja, aber so ist das Leben. Ne? Dir passieren Dinge und du triffst Entscheidungen und das führt dich an ganz vielen Abzweigungen vorbei und das ist immer A oder B. Und das war halt meine Entscheidung damals, in einem sehr frühen Alter diese enorme Verantwortung für Menschen zu übernehmen, die viel älter sind als ich. Ja. Und aus dem Rausch bin ich kaum rausgekommen. Ja. Mein Weg war logischerweise nicht der eines Arztes, ne? Sonst wäre ich jetzt in einem Klinikum. Aber ich war in einem Rausch wieder. Ich habe wieder angefangen, Sport zu machen. Ich hab mich erforscht, ich habe den Körper erforscht. Ich wusste so viel über Bewegung als Kind. Und dann halt letztendlich auch der Wunsch, Sport zu studieren und Gesundheit zu studieren. Ja.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe dann auch angefangen, Anatomiebücher zu wälzen und das halt irgendwie alles wissen zu wollen und mir da auch Sicherheit zu holen. Das ist ja ganz wichtig.
Deswegen,
super spannend.
Ja. Ich muss das kurz ergänzen. Deswegen ist Schmerz so ein essentieller Faktor für Entwicklung. Man scheut sich davor, aber es ist so schlimm, es dieses Ereignis war. Und ich hatte viele schlimme Ereignisse in meinem Leben. Es war eines der wichtigsten. Und die Frage ist immer, so wie du das Video auch gestartet hast, was machst du daraus? Ne?
Ja. Und das ist total, also wenn man mal so ganz logisch drauf guckt, ist es ja total legitim, dass man sagt, ich hatte eine schwere Kindheit, ich habe da dieses Schlimme erlebt, ja, das Leben ist unfair und ich mache halt nicht weiter. Oder, ne, und das ist auch etwas, was ich erst durch dich so richtig verstanden habe, du entscheidest dich dafür, dass du genau das nutzt, um das zu machen, was gefehlt hat. Um das zu machen, was richtig ist im Kern. Ne?
Ja.
Das heißt, wie ging es dann weiter? Ne, du hast dich auch in den Sport eben reingefuchst. Wie waren so die nächsten Jahre deines Lebens, bis es dann irgendwo so anfing, dass man vermuten konnte, oh, da gründet mal jemand ein Unternehmen, das heißt Healing Humans und das hat die größten Ziele, diese ganze Welt hier zu, hier darf ich ja sagen, diese Welt zu heilen.
Ja.
Was ist passiert von... Da hattest du diese Begegnung mit deiner Lehrerin zu, du hast da irgendwie das Therapiesystem gefunden.
Ich denke, das Leben hat Karma oder Schicksal hat die Fähigkeit, deine Willenskraft bis aufs Mark zu testen. Und das ist mir über viele Jahre passiert. Weil das Leben war nicht einfach, auch wenn ich hier heute sitze und strahle, aber wenn man sich nur meine obere Zahnreihe anschaut, ich habe jahrelang Zähne geknirscht, also über Jahre, und ich habe sehr früh damit angefangen. Und somit die Kindheit blieb schwierig. Das Leben nach meiner Kindheit blieb schwierig. Ich habe den Wunsch geäußert, mich für Sport und Gesundheit und Medizin zu interessieren. Und das war in der Familie erstmal nicht gewollt. Vor allem bei meinem Vater war das erstmal nicht gewollt. Und wenn du dann so ein extremes Kontra von der Familie aus hast und eh schon nicht weißt, ob die Welt richtig oder falsch ist, das testet dich. Also ja, das ist jetzt sehr privat, aber das war extrem für mich. Es war auf alle Fälle extrem. Und mit den Familienverhältnissen den Rücken zu kehren und zu sagen, ich mache mein eigenes Ding und wenn ich dabei draufgehe oder auf der Straße sitze, dann ist es so. Das war meine größte Prüfung im Leben. Danach war alles einfacher.
Wirklich, das war Realität. Das ja. Magst du da ein bisschen was zu erzählen? Oder ist das zu privat? Das musst du nicht, ne?
Ja,
das ist, glaube ich, für viele Leute sehr, sehr spannend, weil viele, ne, du sagst ja immer, es kostet dich dein Leben, was du hier tust. Und ich konnte das auch nicht nachvollziehen, bis ich wirklich hier angefangen habe. Und ich glaube, das ist für die Leute wirklich spannend. Und dass sie mir wirklich, ich kann es gar nicht anders sagen, in Knochen und im Mark verstehen, was du dafür opferst.
Na, alles. Also damals vor allem alles, weil die... Ich möchte es jetzt nicht aufbauschen, weil eventuell sieht es meine Familie und ich habe alles in die Wege geleitet, dass die Beziehungen geglättet sind. Und ich werde Kinder, so hoffe ich, irgendwann die Möglichkeit haben, Kinder zu kriegen. Und die sollen einen tollen Opa haben und eine tolle Oma. Verstehst du? Das heißt, wenn ich jetzt was sage, dann würde ich deren Zukunft ein Stück weit einschränken und das will ich nicht. Aber die Verhältnisse waren höchst kompliziert und haben einen emotional an meine persönlichen Grenzen gebracht. So, und wenn du so wenig Rückhalt hast und auch nicht wirklich fragen kannst, zumindest das Gefühl hast, nicht fragen kannst, dann baust du einen Mist nach dem anderen. Und jetzt habe ich ja gesagt, ich bin der Typ, wenn ich was haben will, mache ich's. Also habe ich es gemacht. Und dieses Machen führt zu einem Fehler nach dem anderen. Das heißt, finanzieller Background war kaputt. Viele Selbstständigkeiten haben nicht funktioniert. Ich war dann irgendwann an der Sporthochschule, aber auch da habe ich mich absolut missverstanden gefühlt, weil selbst an der Sporthochschule, am Mekka der Sportwissenschaften, die Menschen nicht so ticken wie mein traumatisiertes Gehirn. Verstehst du?
Ja.
Da werden im Hörsaal werden Dinge diskutiert, die in der Realität überhaupt gar kein Gewicht haben. Also überhaupt gar kein Gewicht. Und in der Mensa gibt es fettiges Essen und dann trinken die alle Alkohol. Und ich dachte, Leute, was ist? Ich habe gedacht, ich wäre jetzt hier an einem Ort, wo ich untergleich. Nee, kannst vergessen, auch da war ich wieder Außenseiter.
Fühle ich. Ich dachte mir auch, was ist los mit euch? Habt ihr noch nie irgendwie das Leben erfahren? Ne, so frisch vom Abi irgendwie, ne, so schön durchgepampert. Und dann sitzen die da und ja.
Genau, ja. Und dann halt auch im Hörsaal ein krasser Punk gewesen, weil ich jeden Professor herausgefordert habe, weil ich das Leben anders erfahren habe. Ne? Dann linke Schulter luxiert, zum Physio gegangen, festgestellt, kommt gar nichts. Sorry, wenn ich jetzt irgendjemanden trigger, konnte gar nichts. Ja, okay, dann musst du es selbst machen, wie immer. Ne? Wenn du das haben willst, musst du es machen. Und dann habe ich angefangen, mich intensiv mit mir selbst und meiner ersten großen Verletzung zu beschäftigen. Ich hatte einen Labrum-Anriss. Und habe die Lebenswerke von zwei tollen Professoren genommen, Dr. Kelly Starrett, Dr. Tom Myers, beides Koryphäen aus der USA. Und habe mir gedacht, warum kooperieren die nicht? Für mich war das logisch. Für mich hat sich eine Matrix ergeben, weil ich habe die Welt, alles war nur noch myofasziale Ketten und Bewegungen, wie ein Nerd.
Und die hast du ja sogar zufällig gefunden. Ne?
Ja.
Ich kenne die Geschichte mit dem Buch, was du einfach nur so zufällig gesehen hast und dann aus der Bib
in deinem
Besitz genommen hast.
Ich bin zu einem Kommilitonen, hatte Schulterschmerzen, sehe diese Ketten, er redet mit mir und ich sage, was ist das für ein Buch? Ich habe ihn komplett ignoriert. Lukas Arenas. Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit, aber es ist lustig. Lukas Arenas, bis heute, toller Typ, ich liebe ihn. Ich nehme sein Buch und fange an zu blättern und er sagt, was machst du da, lass mein Buch. Und ich meinte, wo hast du das Buch her? Ja, schau mal in die Bib, vielleicht gibt's noch was. Buch genommen, geklaut, nie mehr zurückgegeben. Sorry, Sporthochschule. Ja, und dann habe ich, ich habe dieses Buch zerlegt, so überall am, in meiner Studentenbude waren diese die Seiten und ich war wie ein Freak, Lela, weil für mich hat sich ein komplett neues Universum ergeben. Ich hatte das Gefühl, was gefunden zu haben, weißt du?
Ich sehe schon die Netflix-Szene. Ruft uns an.
Und für mich war das so, es war so logisch und so einfach, dass ich die Zellen und alles, was die Zellen beeinflusst, durch Bewegung messen kann. Es ist so leicht. Ne? Es war für mich so wie was essen. Das ist so selbstverständlich. Du führst es halt einfach zum Mund. Und dann ging's los. Alles und jeden an der Sporthochschule in Köln therapiert. Viele junge Leistungssportler, die bis heute Leistungssportler in der Sporthochschule sind, kaputt, weil die Leistungssport machen und die wenigsten wissen präventiv, was gegen diese enormen Lasten zu tun. Unmengen an Erfahrung gesammelt in der Praxis, kaum noch studiert. Selbstständig gemacht, gescheitert, Wohnung konnte ich nicht mehr zahlen. Ich wusste nicht, dass es Hartz IV gibt, also habe ich in meinem Auto gepennt.
Das ist auch so krass, ne? Ja.
Skoda Fabia, Junkersdorf, Raststätte im Industriepark.
Ich hab ein Bild gesehen, ne? Das ist krass.
10 Tage, dann wo gepennt. Dann habe ich gelernt, von 3 Euro zu leben. Spaghetti, Tomatensauce und Eier. Kostet alles 3 Euro. Also Eier 1, Tomatensauce 1, Spaghetti 1. Morgens, mittags, abends. Und dann habe ich...
Krass.
Ja, dann habe ich angefangen, viel, viel, viel in einem Job zu arbeiten, den ich nicht mochte. Und ich habe geschmiedet, ich habe geplant. Ich habe gesagt, ich bin hier bald raus und mein Leben wird sich ändern. Zurück nach München. Also mein... in Anführungsstrichen hart Erspartes genommen, zurück nach München in die Heimat, selbstständig gemacht, aus allen Fehlern gelernt und war zum ersten Mal erfolgreich. Ich glaube, für den kleinsten Preis, den du dir vorstellen kannst, also für 50 Euro in der Stunde, habe ich Menschen rasend schnell eine Lebensqualität verschafft, die halt damals der Markt nicht hergegeben hat. Ohne dass ich mich auf den Scheffel stellen möchte, aber es ging sehr schnell und ich war sehr preiswert. Das heißt, es hat sich rumgesprochen in so einer kleinen BMW-Bubble hier in München. Das ist immer eine gute Sache, wenn du dich selbstständig machst. Und hat sich so rumgesprochen, dass mein erster schwerer Fall auf mich zukam. Liebe Anne, wenn du dieses Video siehst, ich bin dir für alles dankbar, für dein Vertrauen, das du mir damals geschenkt hast. Das war mein erster schwerer Fall, Polyneuropathie. Ich wollte der Frau helfen, ich hatte keine Ahnung, aber mein Opa hat ja gesagt, wenn du was willst, dann musst du es machen. So, schweißnasse Hände gehabt, ultra nervös gewesen, ich wollte ja nichts falsch machen. Dann kam diese wundervolle Frau mit beidseitiger Fußheberschwäche am Rollator von ihrem Sohn gestützt zu mir. Und ich ja, als junger Mann, also selbst wenn du hoch ausgebildet all die Jahre in dem Gesundheitssektor gearbeitet hast, da wirst du nervös, weil du nicht weißt, ob du was tun kannst oder nicht. Ja, und dann, ich konnte ja nichts anderes. Ich konnte genau das, was ich mit den Sportstudenten auch gemacht habe, ne? Ja. Ja, und dann habe ich das angewendet und das hat funktioniert. Das kann man den Stefan fragen, den Sohn von ihr. Ich habe gesagt, ja! Und er hat gesagt, ja! So, weil wir beide in dem Moment gecheckt haben, hey, da funktioniert was. Also ich habe es ihm erklärt, er konnte es nachvollziehen, die Anne konnte es gar nicht nachvollziehen, die waren noch so stark unter Medikamenten. Und dann hat eine 8 Monate lange Rehabilitationsphase angefangen und ich habe die Anne mit Hilfe ihrer Schwägerin gemeinsam haben wir es geschafft, dass die Anne ein komplett neues Leben hatte. Sie hat sich irgendwann die Landschaften von Thailand angeschaut.
Das ist so krass, die Geschichte, ne? Also muss man sich echt mal vor Augen halten, ne?
Ist heutzutage nichts wert, muss ich sagen. Habe ich schon festgestellt, aber es inspiriert vielleicht den einen oder anderen. Und
was meinst du damit? Das ist nichts wert?
Ich habe so viele Wundergeschichten zu verzeichnen und nicht nur meine, sondern die meiner Therapeuten und die Leute sagen, ja.
Ja, ich weiß, deswegen will ich es gerade so hervorheben, weil das vergisst man so schnell und man glaubt es nicht. Und ne, deswegen, wir liefern ja die ganze Zeit Beweise, 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 holen die Leute vor der Kamera. Das macht denen ja auch nicht, also ne, jeder denkt sich, wuh, ja klar, Kamera, erzähle ich diese Erfolgsgeschichte. Sie sind ja auch so überzeugt. Ja. Und das ist, wie ist das für einen jungen Mann? Also, wie alt warst du damals?
27.
Ja, ne, mit 27, der Sohn Erfolg hat und das war ja wahrscheinlich nicht Annes erste Therapie.
Nee.
Ja, das ist krass. Das ist richtig, richtig krass. Wie ging es dann weiter? Wie wurde Healing Humans geboren?
Diesen Prozess, wie die Anne zur Therapie gefahren wurde und irgendwann mit ihrem eigenen BMW zur Therapie kam, wie sie den Rollator nicht mehr brauchte, wie sie am Anfang fast die Treppen runtergetragen wurde und dann selbstständig hoch und runter gelaufen ist, wie sie irgendwann joggen konnte, wie sie Farbe bekommen hat, das Band, das wir entfernt haben, das, dieses Klinikband, was du hast, um den Patienten anhand der Nummer zu identifizieren, das haben wir ab. All diesen Prozess haben ein paar mitbekommen, aber allen voran der Moritz. Moritz Penne ist jetzt Akademieleiter, damals junger Sportstudent mit Stöpsel, mit 20.
Gibt es noch diese alten Videos, ne? Also die ganzen, die Trainingsvideos.
Ja, genau. Und er hat es mitbekommen, hat gesagt, ich lerne das in meinem Sportstudium nicht, bring mir das bei. Und dann habe ich gesagt, hier ist der Deal, du machst das für mich, bring dir das bei. Das war so eine, so ein Whiteboard. Mehr hatten wir nämlich nicht. Und dann habe ich ihm auf diesem Whiteboard, auf so einem schwitzigen Trainingsboden, habe ich ihm alles beigebracht, was ich wusste. Und er ist ja begnadeter Therapeut geworden. Also Sachen geschafft, kann ich hier nicht erzählen, glaubt uns eh keiner. So, und dann hat der Moritz zu mir gesagt, hey, du musst es viel mehr Menschen zeigen, das ist wertvoll. Alle machen das so.
Ja.
Ja, haben sie aber nicht. Und dann haben wir das erste Webinar meines Lebens, ich wusste gar nicht, was ein Webinar ist. Ich habe gesagt, ich erzähle jetzt 30 Leuten, was ich kann und dass ich es anbiete. Und dann haben wir 15 Personen für 750 Euro zusammengetrommelt. Das war die erste Ausbildungsrunde, ging 12 Wochen. Und dann habe ich alles beigebracht und habe gelernt und habe Feedback von denen eingeholt und habe das Geld und das Feedback genommen und habe die Healing Humans Academy gegründet.
Ja.
Genau.
Und warum heißt die Marke, ne, das ist ja so ein riesiges Thema, Healing Humans?
Weil wir exakt das sind, was wir tun. Und warum sollte ich Eichmeier-Therapie heißen? Das war auch ein Thema, da wurde gesagt, no, das ist ein Heilmittelversprechen und das dürfen wir nicht machen. Und ich habe gesagt, lasst sie halt erstmal klagen. So, bisweilen machen wir einfach genau das. Wir healen die Humans.
Ja.
Ja, und es ist ein kleines Symbol geworden, also vor allem ein Symbol der Hoffnung für viele da draußen.
Ja, absolut. Ne, und das ist, wenn Leute mich jetzt heute fragen, hä, was macht ihr da eigentlich? Du arbeitest doch jetzt für die, was machen die eigentlich? Ich so, hä, verstehe die Frage nicht. Na, Healing Humans. Guckt dieses Logo an, ne? Die zwei Hände, der Mensch, der sich da entfalten kann in seiner Ganzheit. Das ist meine Interpretation.
Ja.
Und das ist das, was wir tun.
Ja, man musste so ein bisschen, der ein oder andere kann kritisch draufschauen, weil wir heilen ja nicht. Also, es ist ja eher so, dass wir die Selbstheilungskräfte des Menschen sehr gut aktivieren können.
Das Healing ist ein, warte, jetzt kommt der Englisch, ein progressive word, das ist quasi ein Zustand, der die ganze Zeit ist.
Ja.
Die Humans are healing.
Ja. Und wir führen die Menschen eben mit wirklich sehr einfachen und effizienten Wegen zur Selbstwirksamkeit. Das ist nämlich der Schlüssel für das Kollektiv. Ja, aber so in Summe, das ist unsere Profession, Heilung.
So, jetzt könnten wir natürlich ganz viel noch erzählen, werden wir mit Sicherheit an anderer Stelle auch nochmal, was seitdem passiert ist. Viel interessanter, und das finde ich auch immer sehr faszinierend an dir, du redest immer gar nicht so gerne über die Vergangenheit, sondern eher über das, was du noch vorhast.
Ja.
Und gerade was jetzt im September kommt, und was ja auch deine große Vision ist, da ist ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, das, was bisher war, so ein bisschen so. Und das war ja schon so viel. Also was ich da vor allem in deiner Zukunft so sehe oder was sich so anbahnt, ist ja, Deswegen, September, es sind schon alle, glaube ich, sehr, sehr gespannt. Was bedeutet der September für dich? Das, was wir da vorhaben?
Es ist nicht ohne Grund so, dass die Menschen, die mich kennen, mich einen Rebellen nennen. Weil ich mir von denen, die Schlechtes für das Kollektiv wollen, nichts sagen lasse. Und ich lasse mir auch nichts nachsagen. Und mein erster Versuch, was im größeren Stil zu tun war, die Gesundheitskasse. Und wenn du ein Projekt dieser Größe startest, fast schon blauäugig, weil es gibt nun mal kein Rezept, wie man eine Gesundheitskasse aufbaut, dann passieren Fehler. Nicht etwa, weil du nicht fleißig warst oder nicht durchdacht warst, sondern weil es Akteure auf dieser Welt gibt, die das einfach nicht wollen, dass sich was Größeres auftut, um Gutes in dieser Welt zu tun. Ja, und das hätte der Firma fast den Kragen gekostet, das muss man ganz klar so sagen. Und jetzt kann man, wie du anfangs schon meintest, jetzt kann man entweder klein beigeben oder man setzt halt noch einen oben drauf, je nachdem, wie sehr man das Ganze will. Und ich habe gesagt, wie aus dem Kampfsport gelernt, es gibt Matches, die verlierst du, da kriegst du auf die Nase und was machst du dann? Du trainierst härter und noch viel härter als dieses Match war und du kommst zurück und gehst als Gewinner raus. Und das ist mein zweiter Ansatz und ich bin mir diesmal sehr siegessicher, etwas in die Branche zu bringen, der Branche etwas zurückzugeben, das auf vielfachen Ebenen einen Effekt hinterlässt, der wohltuend für die Menschen ist, für das Kollektiv ist. Und es geht da nicht um mich, es geht nicht um den Finanzstatus der GmbH. Das ist erstmal alles sekundär, das war die Gesundheitskasse nämlich auch nicht. Das Ganze funktioniert nämlich nur, wenn du bereit bist, von dem, was du verdienst, abzugeben. Es gibt keinen Wohltäter da draußen. Du musst so viel verdienen, dass es für alle reicht. So, und entsprechend werden wir auf drei Ebenen etwas für das Kollektiv tun. Wir werden selbst dafür sorgen, dass es funktioniert. Und wir nutzen ein Schlupfloch in der Gesetzessprechung, damit es vom Gesetz an sich abgesichert wird. Dass dann nicht wie letztes Mal einer mit dem Bulldozer drüberfahren kann und das Ganze platt macht. So, das heißt, es bewegt mich sehr. Es ist mein Leben, ich investiere hier alles. Wir haben ohne Ende Überstunden. Das ganze Team ist committed. Hier sind Menschen, die mittlerweile ihr Leben dafür investieren, dass diese Idee, diese Vision aufgeht. Und wir hoffen, du hoffst, ich hoffe, jeder, der hier in der Firma mitwirkt, wir hoffen alle, dass das gehört wird und gesehen wird und gewertschätzt wird. Und jeder wird mithelfen können. Das ist ein Projekt fürs Kollektiv. Alleine können wir das nicht stemmen. Jeder kann mithelfen. Eine der größten Aktionen, die Deutschland dieses Jahr erfahren wird. Wohltätigkeitsprojekt.
Ja. Und ich glaube, einen draufsetzen ist noch ein bisschen zu wenig gesagt, wenn die Leute wüssten, wie begeistert sie sein werden, glaube ich, wenn sie erfahren, was wir da vorhaben, wenn sie den ganzen Prozess mitkriegen. Da kriege ich, ich freue mich schon so wahnsinnig drauf. Ich glaube, das könnten wirklich nicht nur ein paar Wochen, sondern es ist ja dann erst der Anfang sein, die wirklich was, nicht nur in den Köpfen, sondern wirklich in den Herzen und natürlich in den ganzen Körpern, das ist unser Ziel, Healing Humans, wirklich bewegt. Und das ist, es ist Wahnsinn. Und ich meine das Wort so positiv, wie man es nur meinen kann. Weil das muss sich erstmal jemand ausdenken.
Ja, aber ich sag dir, Lela, also es ist für mich wieder selbstverständlich, ne, es ist schon zu Ende gesprochen, was für mich Wahnsinn ist, wie viele Menschen da mitwirken. Ja. Du wirkst mit, Raphael, Moritz, Matthias, viele andere, die gar nicht vor der Kamera sind, unter anderem, um sie auch zu schützen, aber mittlerweile externe Juristen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Ärzte, Doktoren, also hoch ausgebildete Menschen, Wissenschaftler, die hinter diesem, ich kriege Gänsehaut, weil ich habe alleine angefangen, die hinter diesem Projekt stehen. Und ich habe kein anderes Statement für mein Tun. Ich kann noch eine Studie machen und noch mehr Beweise daraus liefern. Das größte Statement für mich ist, dass ich als Junge angefangen habe, für Gesundheit zu kämpfen und jetzt so viele Menschen hinter dieser Idee stehen. Es kann so schlecht nicht sein.
Ja. 100%. Und ich kann total bestätigen, in wie vielen Meetings du gerade bist, was du alles gerade arbeitest. Also wir dürfen sehr, sehr dankbar sein, liebe Leute, dass der Andi jetzt diese, ich glaube, es waren knapp eine Dreiviertelstunde, dass du uns die geschenkt hast, dass du uns in deinen Kopf, in dein Herz gelassen hast. Vielen, vielen Dank. Und ich würde sehr gerne dir die letzten Worte geben. Was möchtest du den Menschen da draußen sagen? Was willst du mitgeben?
Aktuell blicke ich auf eine deutsche Gesellschaft, die Angst hat, die traumatisiert ist und sehe innerhalb des breiten Kollektivs wenig Möglichkeiten, das Ganze zu ändern. Deswegen ist es so wichtig, dass sich ein paar wenige ein Herz fassen und gemeinsam angreifen. Nicht um Profit zu steigern, nicht um sich zu profilieren, sondern um den Menschen da draußen was zurückzugeben, wahrlich zu helfen. Und das ist immer ein Akt der Selbstliebe und der Nächstenliebe. Und die Frage, die wir uns alle stellen, ist, wenn wir uns auf die Hinterbeine stellen und anfangen, das, was wir fühlen, kundzutun und dabei auch etwas riskieren, klappt das? Und ich habe etwas gelernt. Insofern ich im Zuge der Nächstenliebe handle, klappen die Dinge. Wie ein allmächtiges Gesetz, auf das geachtet wird, für das man geschützt wird. Wenn der Egoismus durchdringt oder die niederen Gefühle, also im Zuge der Privatwirtschaftlichkeit, dann scheitert's. Aber wenn wir rausgehen im Zuge der Nächstenliebe, um eine bessere Welt für unsere Kinder, für unsere Älteren oder sogar für uns selbst im Zuge der Selbstliebe herzustellen, dann klappen die Dinge. Und jetzt im September bietet sich die Chance für jeden Einzelnen im Zuge der Nächstenliebe, die Hand des anderen zu greifen und gemeinsam mit einer unfassbaren Sicherheit und mit einer Energie wirksam zu werden, wie es das, denke ich, für lange Zeit nicht mehr geben wird. Und da würde ich tatsächlich gerne jeden herzlichst dazu einladen. Achtet auf den September, schaut auf uns. Ihr werdet die Chance haben, Großes zu vollbringen.